Grinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Guten Tag, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, und genauso herzlich möchte ich auch dich begrüßen.
Vielen Dank.
Und Disclaimer, ich habe heute schon 3 Tassen Kaffee getrunken, was 3 Tassen zu viel sind für mich.
Ja.
Möchte ich direkt schon mal dich vorwarnen und auch mich selber vor mir selber beschützen.
Ja, deswegen hast du auch die ganze Zeit Diabolo gespielt auf dem Einrad.
Ja.
Ich musste dich da runterzerren, damit wir endlich den Podcast aufnehmen können.
Und ich habe letzte Woche hier mit einer negativen wie auch so positiven Note begonnen, nämlich mit In und Out. Was war bei mir In und Out die Woche? Und ich möchte fairerweise, möchte ich dich diese Woche fragen, ob du was hast, wo du jetzt sagst, das gefällt mir nicht diese Woche oder auch generell. Und auf der anderen Seite, das gefällt mir sehr gut, generell oder auch diese Woche. Bei mir war es letztes Mal Humor im Fußballstadion, generell. Und 0,5 Liter Gläser mit Cola drin. Und was ist bei dir In und Out diese Woche?
Was bei mir diese Woche in ist, sind lange Schuhlöffel aus Metall, die so lang sind, dass man sich nicht mehr bücken muss, um die Schuhe anzuziehen und die auch nicht umknicken, weil sie aus billigem Plastik sind. Sehr solide, sehr cool. Out ist bei mir, wenn das Kopfkissen nachts warm wird. Ich muss es dann immer wieder umdrehen, dass es wieder kalt ist.
Also wir können daraus lernen, du bist jemand, die gerne Schuhlöffel benutzt. Gut und gerne oder nicht gerne, aber oft. Wie verhält sich es bei dir zu Schuhlöffeln? Benutzt du sie gerne und oft oder benutzt du sie nicht gerne und oft oder benutzt du sie selten, aber dafür gerne? Wie sieht's aus?
Ich benutze Schuhlöffel gerne und oft. Ich habe nämlich oft Schuhe, die sehr eng sind, weil ich sehr große Füße habe und viele Schuhe nicht in meiner Größe gibt. Ich deswegen immer eine Nummer zu klein trage, was man auf keinen Fall tun sollte. Mhm. Auf jeden Fall brauche ich deswegen immer einen Schuhlöffel.
Ich benutze eigentlich nie Schuhlöffel aus Prinzip, das widerstrebt mir. Ich mache die Rutsche. Weißt du, wie die Rutsche geht? 2 Finger, Mittelfinger und Zeigefinger hinten in den Schuh und dann mit dem Fuß, mit der Ferse drüber rutschen.
Beziehungsweise einquetschen, meinst du?
Richtig. Und dann erstmal schön die erste Hautschicht abziehen.
Die Epidermisrutsche.
Ja, also wenn man das zu oft macht am Tag, dann habe ich auch schon Probleme gehabt.
Ja, ich weiß halt auch nicht, warum du halt keinen Schuhlöffel, du bist schuhlöffelresistent.
Ist für mich etwas für Schwächlinge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann bin ich gerne schwach.
Ja, ich benutze die Kettensäge grundsätzlich auch nur ohne Schnittschutzhose und morgens trinke ich 1 Liter altes Motoröl.
Wie Conny Reimann in Birkenstock eine 8 Meter hohe Palme fällt.
Ja.
Mit einer Machete. Ja. Die dann komplett aber auf den Strommast von Nachbarn fällt und im kompletten Viertel Strom und warm Wasser irgendwie lahmlegt.
Gestern war ich bei meiner neuen Zahnärztin das erste Mal und da habe ich innerlich im Prinzip auch eine Palme gefällt. Und zwar nicht so, dass es gut gelaufen ist, sondern wirklich die ganze Nachbarschaft dann vom Strom abgeschnitten für mehrere Tage. So hat sich's angefühlt.
Ja.
Und zwar, ich bin da rein, ich habe gesagt, hallo, ich habe einen Termin, einen Kontrolltermin, ich bin hier zum ersten Mal. Und dann natürlich Anamnesebogen ausfüllen. Und zwar interessanterweise im Stehen am Tresen. Der Tresen war gut lange, dass ich da im Abseits, im Off stehen konnte und mit dem Kugelschreiber, der, muss ich ehrlich sagen, kleiner Kritikpunkt, der war ein bisschen trocken. Also da muss ich war schon fast davor, den kurz anzulecken. Kennst du den Move? Leute, die den Kugelschreiber... Ich war schon kurz davor, mal zu sagen, hey, jetzt mache ich das mal kurz einmal schön über die Zunge.
Also das war so deutscher Messe-Qualität. Den Nuga gibt's umsonst, Kugelschreiber, den die Firma im 18.000er Pack bestellt hat.
Etwa so, genau. Und muss ich da ausfüllen und so Vorerkrankungen und wie sieht's aus? Welche Pokémon-Karten habe ich in meiner Sammlung? So etwa. Und dann habe ich diesen Bogen auf dem Klappbrett abgegeben und dann hieß es ja, dann nach hinten ins Wartezimmer. Und dann war da ein langer Flur und ich bin nach hinten, ich bin links abgebogen, habe gesehen, dass die Tür so ein bisschen offen ist, ein Spalt offen, das Licht dahinter.
Ja.
Habe die Tür aufgemacht und wo war ich? Nicht im Wartezimmer, ich war im Behandlungszimmer. Und wer saß da auf dem Stuhl? Schon ein anderer Patient, der da wartet.
Oh, schön.
Und aufgeschreckt ist und gedacht hat, jetzt kommt wohl die Zahnärztin rein. Nein, es war nur ich.
Und traumatisiert.
Richtig, also es war meine innerliche Palme gefällt auf dem Strommast und eine ganze Inselgruppe im Pazifischen Ozean hat keinen Strom mehr. So hat sich's angefühlt. Und was ich interessant fand, die Person saß ja dann oder lag auf diesem Behandlungsstuhl, wie wir alle kennen. Der wird dann runtergefahren und dann wird gefragt, welche Krone wollen Sie eingesetzt haben. Ich würde zur teuren raten und dann wird der Stuhl nochmal ein bisschen runtergedreht, dass das Geld aus der Tasche fällt. Und da saß die Person voller Erwartung auf ihre Behandlung und ich kam dann rein. Das war natürlich erstmal eine große Enttäuschung, denke ich mal, für die Person.
Vielleicht war es aber auch im positiven Sinne überraschend. Vielleicht dachte sie, ah, das ist doch Chris Sommer.
Ja.
Was macht der denn hier?
Garantiert war das für die Person schön. Und die Person saß ja dann da in diesen sehr bekannten, und wer kennt es nicht, diese 5 Minuten, wo es heißt, sie können schon mal ins Behandlungszimmer 1 oder 2, und dann wartet man da auf die Zahnärztin, und ich sitze dann da und gucke mich erstmal um, wie ist das Mobiliar?
Ja, und dann riecht es so richtig heftig nach Zahnarzt, und man hat dann schon mal 5 Minuten Zeit, komplett dieses Besteck zu begutachten, was da liegt. Ja. Und man malt sich so richtige Horrorszenarien aus. Die ganzen Schraubaufsätze von den Bohrern.
Ja.
Alter, warum lassen die einen damit alleine? Das ist ja wirklich grauenhaft.
Ich bin auch schon mal so davor gewesen, so mal was auszuprobieren. Weil irgendwie, also natürlich ist das nicht schön, wenn man da diese Geräusche hört an sich selber, wenn man mal selber so ein bisschen bohren könnte, da würde ich nicht nein sagen.
Ich hatte als Kind ja schon extreme Zahnarztangst, habe ich immer noch, aber damals war es richtig krass so, dass ich mich geweigert habe, den Mund aufzumachen, und es war mir meiner Mutter mega peinlich, weil ich dann immer da saß und einfach den Mund zugekniffen habe und die Ärztinnen dann versucht haben, mir den aufzumachen, aber ich wollte es nicht, und so bin ich dann so 8 bis 10 Mal da gewesen, ohne dass was passiert ist, und irgendwann hat die Zahnärztin mir dann mal als pädagogische Maßnahme angefangen, den Bohrer zu zeigen und mir zu zeigen, dass der gar nicht wehtut. Und hat mir dann mit dem Bohrer auf dem Fingernagel so kleine Blumen drauf gemalt. Das fand ich ganz schön. Aber ich habe trotzdem nicht den Mund aufgemacht. Ich wollte nur die Blumen auf den Nägeln haben.
Ja. Ich sitze ja immer dann da und warte voller Anspannung. Manchmal, also es ist nicht immer nur negativ, sondern ich denke so, hoffentlich ist es bald vorbei. Also nicht nur Angst, sondern auch einfach Vorfreude auf das, was danach kommt. Also, aber ich weiß nie, was ich da tun soll in diesen 5 bis 10 Minuten, weil ich denke mir immer so, der erste Eindruck zählt. So. Und wenn ich jetzt da, natürlich, ich habe mein Handy dabei, wo ich auch jedes Mal Angst habe. Ich sage mir jedes Mal, Handy nicht mitnehmen, weil wenn der Stuhl nach hinten kippt, auf den Boden, und dann Handy kaputt und Keime am Handy, dann muss wieder neu desinfiziert werden.
Dann geht
werden.
Das Video an von der Heiner Lauterbach Masterclass, mega laut.
Ja. Nun, brennt etwa mein Haus?
Wäre mega peinlich, das will niemand. Und außerdem denke ich mir so, also 5 Minuten, das ist natürlich für das 21. Jahrhundert ist das viel Zeit. Weil in 5 Minuten, da kann man bestimmt, ich sag mal, 200 TikToks oder Instagram Reels angucken.
Kann man ein Startup gründen?
Ohne Problem Startup gründen, 2 Leute einstellen und Insolvenz anmelden. Ja. Ich sag mir dann aber immer, erster Eindruck zählt, auf keinen Fall gehe ich ans Handy. Ich warte hier in stoischer Ruhe, weil ich möchte ja diesen Termin ernst nehmen, und das möchte ich ausstrahlen.
Möchte auch Respekt entgegenbringen.
Ja, also wenn ich denn da sitze und dann gucke ich hier meinen Knochen rein.
Geht
und
gar nicht.
Nee, also meine ich wirklich ernst. Also finde ich auch nicht gut.
Nein, man muss schon konzentriert sein, wenn man auf einen Zahnärztin wartet im Behandlungszimmer.
Auf der anderen Seite, wenn man einfach so wartet, man hat ja dann eine gewisse innere Leere, ich zumindest, weil ich sitze jetzt da nicht gedankenversunken und löse ein mathematisches Problem oder eine philosophische Frage, sondern es ist da so ein bisschen, ja gut, so. Und diese erste Sekunde als Zahnärztin, die man da so sieht von den PatientInnen, die habe ich jetzt miterlebt. Und es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Person sitzt so da, völlig unbeholfen, und schreckt dann auf. Und so habe ich es mir halt immer vorgestellt. Und jetzt weiß ich mit dem Wissen, was ich jetzt gestern erlangt habe bei der neuen Zahnärztin, weil ich da ins falsche Zimmer reingegangen bin, weiß ich noch besser zu performen, selbst wenn niemand anderes im Raum ist.
Denn wir wissen alle, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das ist so wie, die Fingernägel sind die Visitenkarte einer Frau.
Ist das
habe ich neulich gelesen auf einer ich glaube sogar auf einer Visitenkarte, ja. Mein Gott, dann habe ich aber echt beschissene Visitenkarten. Aber gut, ja, und hast du dich dann postwendend wieder umgedreht und bist du rückwärts raus, oder bist du noch kurz verweilt und hast mit der Person gesprochen, oder?
Eigentlich hätte ich dann gerne direkt das Gespräch geführt und diese Frage gestellt: Guten Tag, wie geht's Ihnen, wie kann ich Ihnen helfen? Diese Frage zwischen Tür und Angel, die wir hier auch schon mal besprochen haben, wenn die Tür noch offen ist und du noch nicht auspacken kannst, eigentlich mir brennt's vom großen Zeh bis über die Poperze bis oben an den Scheitel, brennt mir alles am Körper, kannst du noch nicht sagen, sondern muss abschätzen, ist es Smalltalk oder ist es jetzt hier schon Anamnesegespräch?
Ich wäre einfach hingegangen, hätte gesagt, machst du bitte mal den Mund auf, und dann B4, 7 bei C3, hätte ich einfach ein paar Zahlen gesagt, und dann hätte ich ein bisschen so die Schulter getätscht und gesagt, gehen Sie da nochmal mit Zahnseide ran, und dann wäre ich wieder rausgegangen. Ja. Ich glaube, es wäre unauffälliger gewesen dann.
Ja, also völlig unsouverän. Gut wäre gewesen von mir, kurz zu sagen, Entschuldigung, und dann wieder zugemacht. Was ich gemacht habe, ist, oh, und Tür zu.
Oh, oh.
Viel zu laut, oh, und viel zu laut Tür zugeknallt. Vor allen Dingen war die Tür ja gar nicht zu, sondern sie war so angelehnt, ich hätte sie noch nicht mal schließen müssen. Bin dann rückwärts raus, und dann war das Wartezimmer genau auf der anderen Seite. Und da bin ich nochmal in Klausur gegangen im Wartezimmer, Es war nicht viel los, erfreulicherweise, und konnte dann völlig auf mich fokussiert dasitzen. Hat mich nochmal gefragt, hat die Person am Tresen gesagt, den Flur runter und dann eine Richtungsangabe links oder rechts. Und ich bin mir zu eigentlich 99% sicher, dass sie gesagt hat, einfach da hinten im Flur. Und da kann ich doch einfach mal aufatmen und sagen, nicht meine Schuld. Ich war zum ersten Mal da, ich konnte es nicht wissen, die Person konnte auch nichts dafür, gibt in dem Sinn keine Schuldigen an der Geschichte. Es gibt nur Opfer.
Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen besorgniserregend, wie oft du im Alltag in Klausur gehst mit dir selber.
Was bleibt einem anderes übrig?
Andauernd gucke ich zu dir und du bist schon wieder in Klausur. Egal wo, es gibt immer irgendwas, weswegen du in Klausur gehen musst.
Ja, was bleibt einem anderes übrig? Mal erstmal gucken bei sich, ne? Mal erstmal das Holz vor der eigenen,
das Holz vor der eigenen Hütte stapeln.
Ja, du weißt, was ich meine. Ja.
Ich war neulich im Supermarkt und ich wollte an die Käsetheke. Und ja, ich wollte wirklich, es war Eigeninitiative, ich wollte an die Käsetheke, weil nur an der Käsetheke gibt es den guten Sylter Käse von Milram am Stück.
Du solltest auch mal ganz dringend in Klausur, wenn du mich fragst. Warum gehst du an die Käsetheke?
Ich wollte den einfach haben, diesen Scheißkäse. Und den gibt's immer nur in Scheiben.
Ist dieser Podcast einfach ein Scam? Drinis, stimmt gar nicht. Du gehst an die Käsetheke?
Nein, man muss dazu sagen, ich bin nur dahin gegangen. Ich habe die Käsetheke erstmal, sehr lange observiert. Ich habe ganz lange beobachtet, was ist los, Besucher aufkommen, Schlange, Uhrzeit, was passiert?
Du hast das Treiben vor dem Appenzeller extra würzig beobachtet.
Genau, richtig. Und da muss man auch dazu sagen, wenn ich an die Käsetheke gehe, dann gehe ich nicht wie ein normaler Mensch zur Käsetheke und stelle mich davor, sondern ich bleibe erstmal in einem guten Abstand von, sagen wir mal, 3 bis zu 3 Metern entfernt stehen, tue so, als würde ich was anderes angucken und gucke dann aber aus dem Augenwinkel, schiele ich dann so zur Käsetheke rüber, um aus den 3 Meter Entfernung die Etiketten lesen zu können von der Käsetheke, damit ich mehr Zeit habe, zu überlegen, was ich will, aber nicht angesprochen werde, dass ich noch nicht bedient werde.
Aber warum überhaupt Käsetheke?
Ja.
Warum tust du dir das an?
Nochmal, um Sylter am Stück zu essen, verdammt. Das kann man ja wohl nachvollziehen.
Essen direkt?
Nein, zu bestellen. Und ich war dort und dann habe ich gesehen, es war nada los. Niemand da. Und die Person an der Käsetheke, die bedient hat, war sehr jung, ein junger Typ, sehr freundlich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mich in 3 Meter Entfernung gestellt, habe lange gespäht, ob es den Käse gibt, dann habe ich ihn entdeckt und dann wusste ich direkt, okay, ich kann den direkt bestellen. Bin ich hingegangen.
Wie sah er aus, der Käse? Woran hast du ihn erkannt?
An dem großen Logo, Sylter. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, hallo, guten Tag, ich hätte gern 200 Gramm von dem Sylter-Käse am Stück. Und der Typ war super nett und hat gesagt, ja, er ist neu hier und seine KollegInnen können das immer so gut mit dem Augenmaß abschätzen, wie viel das ist. Er muss sich jetzt erstmal reinfinden, aber er ist gerade am Lernen. Habe ich gesagt, das ist doch kein Problem, das kommt doch mit der Zeit, nach einem Jahr oder so kann man das sicher auch, sie können das bestimmt jetzt schon. Und dann hat er mir abgeschnitten und hat es gewogen, es war 80 Gramm und das fand ich richtig süß und dann hat er mir nochmal so viel abgemacht. Und dann ist er auf die 200 Gramm gekommen und es war wirklich total nett. Und während er mir das eingepackt hat, kam auf einmal so eine Boomer-Frau hinter mir, die so mega, obwohl die Käsetheke echt breit war, die war bestimmt 5 Meter breit oder noch länger, kam die mir immer näher und ist mir so richtig auf die Pelle gerückt, weil die so den Käse angegeiert hat. Sie wusste nicht, was sie nehmen will, genau wie ich, aber nur, dass sie nicht aus der Entfernung geguckt hat, sondern so aus der Nähe. Ich weiß nicht, ob was mit ihren Augen nicht geschmiert, auf jeden Fall musste sie mega nah rangehen und ist mir richtig auf die Pelle gerückt, mega nervig. Und dann, als ich fertig war, bin ich gegangen und dann hörte ich nur, wie der Typ zu der Frau gesagt hat, wie kann ich Ihnen helfen, was darf sein? Und die Frau hat geantwortet, ich kann mich nicht entscheiden, ich bin Zwilling. Und da bin ich wirklich stehen geblieben und ich habe wirklich laut gelacht und das passiert mir wirklich eigentlich im öffentlichen Raum sehr selten. Aber da musste ich wirklich laut lachen, als ich das gehört habe. Da habe ich mein Handy rausgezogen, dann habe ich die Notizen-App gezückt und habe mir das aufgeschrieben, dass ich das bloß nicht vergesse, dass das jetzt wirklich passiert ist. Die Frau, die an der Käsetheke gesagt hat, ich kann mich nicht entscheiden, welchen Käse ich will, weil ich bin Zwilling. Und der Typ hat gesagt, ah, okay. Den konnte man gar nicht damit hinterm Ofen vorlocken. Und ich war wirklich so, das hat sie jetzt wirklich nicht gesagt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie anders als ich andere Menschen sind im öffentlichen Raum. Das manchen Leuten ist wirklich gar nichts peinlich.
Ja,
muss
aber
jetzt auch mal sagen.
Hat sie es als Witz gemeint?
Nein.
Oh.
Nein, sie hat es todernst gesagt.
Ja.
Ich kann mich nicht entscheiden, welchen Käse ich essen will. Ich bin Zwilling.
Ganz ehrlich, ich sag nichts mehr gegen Astrologie. Ihr seid alle meine besten Freunde. Ich liebe euch alle. Und übrigens auch, jetzt neue Rubrik habe ich mir überlegt. Jetzt gerade ein Herz für Boomer. so wie ein Herz für Kinder, diese Springerverleihung, wo alle auftreten, die von der Springerpresse erpresst werden und dann da auftreten müssen, weil irgendwie Nacktfotos von denen in der Redaktion von der Bildzeitung rumliegen. Wir machen jetzt ein Herz für Boomer. Diese Woche gelesen, die Boomer-Generation nur 7% oder so im einstelligen Bereich findet, dass wenn ein Mann zu Hause bleibt und sich um Care-Arbeit kümmert, dass das kein richtiger Mann sei. Versus bei der Millennial-Generation über 30% denkt das.
Das denkt man nicht, ne? Aber wir sind wirklich peinlich. Wir sind eine richtig peinliche Generation.
Ja, also ich kann auch, ein Herz für Boomer ist das Stichwort, ich kann auch alle Boomer beruhigen. Die Millennials, das wird das Meme von morgen.
Boomer
also,
sind eigentlich Feminist-Icons, oder?
Ja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Da wollen wir mal die Lederjacke an der Garderobe lassen und den Pulli über die Schulter legen.
Von Walbusch.
Ja, ich auch letztens im Supermarkt gab es dann noch so am Eingang eine Bäckerei, so eine Brötchentheke. Und ich hatte so ein bisschen Hunger, ich habe eingekauft und hatte dann so ein bisschen Hunger, es war mittags. Und da habe ich schon so gedacht, oh, jetzt irgendwie ein Brötchen, das wäre schon gut. Aber ich hatte keinen Bock dann, es war auch viel los an der Theke und ich hatte einfach keinen Bock, jetzt da mich anzustellen und dann zu reden. Und ich wusste, ich habe nur ganz viel Kleingeld dabei, nur 20 und 10 Cent Stücke und man konnte nicht mit Karte bezahlen. Aber trotzdem sah es gut aus, muss ich sagen. Es sah gut aus, die Brötchen, und ich kann mich für Brötchen, privat fasziniere ich mich für Brötchen, interessiere ich mich auch dafür. Beruflich nicht, aber privat schon. Und dann habe ich da ein bisschen geguckt, was es gibt, habe noch in mir abgewägt, in Klausur gegangen und habe abgewogen, ob ich jetzt da was bestellen soll und habe aber erst noch geguckt, was gibt's. Habe innerlich schon abgeschlossen dann, gesagt, nein, heute nicht. Ich gehe nach Hause.
Mir reicht's.
Ja, und dann wurde ich aber angesprochen, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag.
Oh.
Und da muss ich sagen, erstmal super Strategie, die Leute ranzuziehen. Und da war ich dann natürlich und habe dann ein Schokocroissant gekauft.
Und im nächsten Moment hattest du ein Franchise-Bäckerei-Unternehmen.
Ja, hat gut geschmeckt. Und da habe ich mich zur Abwechslung mal nicht hinterfragt, weil ich dachte, ja komm, die Person hat es genau erkannt. Ich wanke noch hin und her und habe kaltblütig zugeschlagen ins Verkaufsgespräch. Hallo, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann war ich natürlich ausgeliefert, da konnte ich nicht mehr anders. Das erinnert mich an Dirk Kräuter, an diesen Vertriebstypen da, diesen Coach für Coaches, für Leute, die reich werden wollen und dann irgendwie abgezockt werden. Der sagt ja, er kauft auch mal Schuhe im Schuhladen, wenn er eigentlich gar keine Schuhe kaufen will. Aber wenn der Verkäufer das mega geil verkauft. Letztens war ich in Dubai und da war ich im Schuhladen und ich wollte einfach mal gucken, was gibt's denn hier so in Dubai. Und da war dann so ein Verkäufer, der hat mega geil verkauft. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt kaufe ich zwei Paar. Der hat so geil verkauft, da muss ich zuschlagen. Und das kann ich noch schätzen. Wenn jemand mega geil verkauft, da kaufe ich auch was.
So.
Und so ging's mir an der Brötchentheke mit dem Schokocroissant.
Haben Sie es gut verkauft?
Ja, war nett. Und problemlos, also ich konnte in Ruhe meine 10 und 20 Cent Stücke rauskramen, ist mir auch nichts auf den Boden gefallen, sauberer Verkaufsvorgang, Prozess abgeschlossen, raus und ich war glücklich.
Manchmal läuft's einfach.
Ja. Das ist das Gewinner-Mindset, Julia. Ja.
Einfach manifestieren, dann klappt das schon.
Und jetzt habe ich noch eine These, die möchte ich dir unterbreiten.
Mhm.
Es ist eine Hypothese und sie ist nicht ganz ungefährlich, die können auf mich zurückfallen. So, das müsste ich schon mal sagen. Also manchmal läuft's einfach und man ist ein Gewinnertyp und ein Gewinnertyp ist ja auch Tom Cruise, ne?
Ja.
Der ist auch ein spicy Typ, der noch privat interessiert, der sich nicht für Brötchen, sondern für Sekten. Oder beruflich glaube ich auch, weiß ich gar nicht. Aber der macht ja auch Filme, so. Der macht immer so Actionfilme, groß angelegte Filme, Mission Impossible oder Top Gun und dann macht er ja immer so krasse Stunts.
Ja.
Und ich meine, die sind imposant. Wenn ich im Kino bin oder so mal so einen Film gucke, dann denke ich schon, ja krass, also man weiß ja mittlerweile, es ist so sein Markenzeichen, dass er ja alles dann selber macht und wirklich alles, ne? Also aus dem Flugzeug springen und auf dem 4000er nur im Lendenschurz und so, also alles Mögliche macht er. Aber wenn ich so einen Film gucke, Top Gun oder irgendwie so Mission Impossible, ich glaube im letzten, da hat er so einen Stunt gemacht. Und da habe ich den Ausschnitt dann im Film gesehen, weil ich habe das Making-of geguckt.
Mhm.
Und da wurde erst gezeigt, wie sah es im Film aus, aber wie sah es dann so aus, als ich es gedreht haben. Dann, als der Filmausschnitt kam, dachte ich so, ja gut, sieht schon imposant aus, ist aber ein Film. Ne? Wenn der stirbt, ist es fiktional. Ich weiß ja, Tom Cruise ist nicht tot. Ist ja nur ein Film. Ne? Also der überlebt und wenn er es nicht schafft, diesen Stunt, er ist dann mit dem Motorrad über den Berg an der Klippe, also auf dem Berg, auf dem 3000er oben, über den Felsvorsprung gesprungen mit Motorrad, das Motorrad in der Luft losgelassen und den Fallschirm gezogen. Das war der Stunt und so war es auch im Film. Und dann haben sie gezeigt, das haben sie mit einer Rampe gebaut, dann haben sie die mit CGI dann weggemacht in der Postpro. Und ich muss sagen, das Making-of hat bei mir mehr ausgelöst als der Film selber. Weil beim Making-of wusste ich ja nicht, also es ist ja nicht die fiktive Figur Tom Cruise, sondern es ist ja ein echter Mensch, der da runterspringt und natürlich ein Risiko eingeht, ne?
Ja.
Und natürlich 4 Stunts hatten sie, glaube ich, zur Verfügung und natürlich 4 Motorräder einfach geopfert. Ist auch klar, ne? Dieses runtergefahren, das war ein echtes Motorrad. Und da muss ich sagen, das ist schon ein Thrill. Und jetzt kommt meine Hypothese. Die Making-ofs von Tom Cruise Filmen sind besser als die eigentlichen Filme.
Ganz ehrlich, glaube ich dir sofort.
Oder? Es ist auch interessant, wie das gemacht wird. Und es ist natürlich auch ein nervenkitzelnder Stunt. Im Film ist es dann so, ja, man ist halt eine fiktive Welt und kann nicht viel schief gehen.
Ich muss sagen, ich habe auch eine Hypothese zu Tom Cruise. Also es ist eine ganz objektive Feststellung, dass der Schauspieler Tom Cruise nicht alle Kartoffeln in der Schüssel hat, weil sonst bist du ja nicht irgendwie 30, 40 Jahre bei Scientology. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten.
Ja, aber das ist halt, wie man jetzt in der Filmsprache sagen würde, Headwriter-Talk, das ist ein dreidimensionaler Charakter. Und das macht es ja noch spicier, wenn man weiß, ist nicht nur einfach ein Typ, sondern ist auch noch einer, der in der Sekte unterwegs ist, der da runterspringt.
Ja, und meine Hypothese ist nämlich, wir kennen ihn ja nur aus diesen ganzen Filmen und der ist dafür bekannt, dass er all seine Stunts selber macht. Und er hat kein Problem damit, aus dem Düsenjet zu springen in einem brennenden Motorrad. Aber meine Hypothese ist, dass er einen an der Schüssel hat und deswegen braucht er für alle Sachen im Alltag einen Stuntman. Der kann zwar aus dem brennenden Auto sich abrollen, aber der kann nicht zur Bäckerei gehen und 4 Brötchen und 2 Körner Rabauken kaufen. Das schafft er nicht.
Mülltonnen rausstellen geht nicht. Geht einfach nicht.
Das geht nicht. Das Bett beziehen. Da braucht er einen Stuntman für. Das glaube ich echt. Ich glaube auch, dass sich ein Stuntman von ihm die Zähne putzt und nicht er. Tom Cruise hat sich noch nie die Zähne geputzt, nur sein Stuntman.
Naja, wir lachen jetzt. Natürlich hat der Leute angestellt, die für ihn Brötchen kaufen gehen.
Ja, siehst du.
Ist ja völlig klar, ne? Ich habe mal so ein Video gesehen von Metallica von Lars Ulrich, wo die da im Proberaum sind. Und dann stand da einfach ein Typ, in der Hocke neben ihm. Und Lars Ulrich, der Schlagzeuger, hat gerade gesprochen über das, weiß ich auch nicht, über die Struktur des Songs oder so, oder was sie gerade proben müssen. Und der Typ saß daneben und hat einfach so random den Arm massiert von ihm. aber niemand hat es irgendwie als besonders empfunden. Und natürlich ist das professionell und so, das ist ein Schlagzeuger, der ist alt und so, das ist irgendwie physisch anstrengende Musik, aber kurios fand ich schon.
Weißt du, was Lars Ulrich gut tun würde, wenn er jemanden anstellen würde, der für ihn Schlagzeug spielt?
Ja. Es gibt so einen Gig, wo Lars Ulrich, man kann ja sagen, er ist nicht der beste Schlagzeuger so. Ne?
Das bin ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Sind wir mal ehrlich. Wir können es nicht besser. So. Und er war ausgefallen, der war krank, konnte nicht zum Konzert und dann hat, das war mal ein Festival und dann ist von Slipknot Joey Jordison eingestiegen und Dave Lombardo.
Der geile Clown.
Ja, der Sexclown, glaube ich.
Der Sexclown und Slipknot.
Richtig gute Schlagzeuger, ne? Also richtig gut.
Ja.
Und das Interessante war, die waren zu gut für die Band. Fand ich, es gibt so Aufnahmen und ich finde, man merkt, die Band ist so eingestellt, dass da ein Schlagzeuger ist, der immer so schleppt alles das Tempo und das hat gar nicht mehr funktioniert. Fand ich interessant und guter Kommentar. Das ist mein In der Woche. Lustige YouTube-Kommentare. Da stand drunter, also an dem Gig, wo Lars Ulrich nicht war, stand drunter, bester Gig von Lars Ulrich. Fand ich ein bisschen lustig. War gemein, aber.
Gemein, aber auch lustig.
Komm, man darf über Milliardäre wahrscheinlich, mindestens Multimillionär, darf man so mal so einen Scherz erlauben.
Ich glaube, mindestens im dreistelligen Millionenbereich. Also mindestens.
Ja.
Ist nicht Lars Ulrich auch die Person, die irgendwann in den 80er Jahren aus Dänemark in die USA ausgewandert ist und nur noch die 80er Jahre Wörter kennt aus Dänemark?
Ja, das habe ich auch schon mal. Ich glaube, das habe ich hier mal erzählt. Ich habe mal so eine Doku.
Ja?
Vielleicht habe ich sogar mal hier im Podcast erzählt. Es gibt so eine Reportage irgendwie, ich weiß nicht, einen Arbeitstag mit Lars Ulrich, wo auch interessant ist, also der spielt den letzten Song auf der Bühne, wirft seine Schlagzeugsticks ins Publikum, bekommt einen Bademantel umgehängt und fährt dann alleine in so einem Van direkt zum Flughafen, wo im Hotelzimmer ein Satz neue Kleider bereit liegt. Er duscht, zieht sich um, fliegt alleine im Flugzeug in ein anderes Land und macht dort 3 Tage Urlaub bis zum nächsten Gig.
Das ist so wie bei mir, wenn ich zu Edeka gehe danach.
Ja.
So läuft's ab.
Und da stand, das war nämlich eine dänische Reportage, und da stand drunter von jemand, der aus Dänemark kommt offensichtlich, dass der so ein Posch-Dänisch spricht, so ein altes, so
ein Popper.
Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein abgehoben vielleicht, ist ein bisschen negativ, aber so ein veralteten Sprech. Und ich habe mir dann so gedacht, was könnte das bedeuten? Ich spreche kein Dänisch selber. Und vielleicht so, wenn jetzt der Reporter fragt, wie war das Konzert heute, dass er dann so sagt, das war Knorke. Aber voll
Töfte.
Ja, das war Töfte. Hör mal.
Da denkt man ja gar nicht drüber nach, aber wenn man jetzt auswandert, dann hat man ja den Stand der Sprache vom Punkt der Auswanderung.
Ja.
Und wenn ich in 30 Jahren, dann sage ich auf einmal irgendwie lit oder läuft bei mir, läuft bei dir.
Ja, klar.
So, das ist super peinlich.
Hör mal, die Double Bass Drum bei Battery, das war Töfte.
Das muss so geil sein, wenn du dann den auf Dänisch, also wenn du es verstehst und dann hörst, wie der redet, da kannst du auch gar nicht ernst nehmen.
Da hätte ich Schwierigkeiten, dann auch Ironie auch zu verstehen. Also manchmal habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, auch das zu verstehen, ironische Töne, ich weiß nicht. Aber eigentlich immer nur bei Leuten natürlich, die ich nicht kenne, so, ne?
Ja.
Aber da wüsste ich nicht, ob ich dann anlachen sollte, ne? Das ist wie mein Saxophonlehrer, der mal gesagt hat, die Russen haben den Tsunami ausgelöst. So, völlig random. Ich habe gerade E-Dur gespielt, 4 Vorzeichen, 4 Kreuzer. Und dann hat er gesagt, wusstest du eigentlich, dass die Russen den Tsunami ausgelöst haben? Und ich so, und dann habe ich gemeint, nee, er hat's ernst gemeint.
Da hast du wohl die Vorzeichen nicht richtig gedeutet, Chris.
Ja, allerdings. Ich bin froh, dass ich den lange nicht mehr gesehen habe. Würde mich interessieren, was der in der Corona-Pandemie getrieben
hat. Hast du ihn dann mit dem hohen Zeh in die Flucht geschlagen?
Ja. Der hat mir irgendwas von magnetischen Wellen und meteorologischer Kriegsführung erzählt. Oh, also ich war da 16. Da muss ich sagen, da hatte ich meine Schwierigkeiten, Ironie zu verstehen. Aber jetzt muss ich noch einmal kurz zu Tom Cruise zurück.
Gerne.
Der macht Action. Mindestens ambivalenter Typ. Vielleicht auch schwieriger Typ. Ganz gewiss, denke ich sogar. Und am Wochenende kann ich von mir behaupten, bin ich auch ein bisschen wie Tom Cruise. Da ist Action bei mir angesagt. Da stehe ich auf um 9:30 Uhr morgens. Dann drücke ich mich vorm Aufstehen bis 2:30 Uhr nachmittags. Dann spiele ich PlayStation und dann ist auch schon wieder Zeit fürs Bett. Das ist für mich ein Samstag. Und ich habe jetzt gemerkt, okay, ich mache immer am Wochenende nur die Sachen, die mir gefallen.
Ja.
Großer Fehler. Wahrscheinlich der Fehler meines Lebens überhaupt. Weil das Wochenende ist kurz. Der Sonntagabend steht bevor, der Montagsblues kommt und man muss seine Zeit gut nutzen. Und ich habe gemerkt, Dinge, die mir Spaß bereiten, rauben mir die Zeit, weil die Zeit geht zu schnell vorbei. Wenn ich da mein Lieblingsspiel spiele oder einen guten Film gucke, dann ist das, im Nu sind da 2-3 Stunden verflogen. Ich habe jetzt eine neue Strategie, am Wochenende nur noch Dinge machen, die langweilig sind. Weil Langeweile bedeutet, die Zeit geht nicht vorbei. Es ist wie in der Schule, die Stunden absitzen. Das möchte ich dieses Gefühl ins Wochenende übertragen, um das Wochenende, um die Zeit besser zu nutzen.
Eigentlich sehr klug. Also man muss dann den ganzen Tag eigentlich rumsitzen, Bücher von Dirk Grossmann lesen,
richtig,
die Seele baumeln lassen und irgendwas Einschläferndes gucken.
Ja, was könnte man da gucken? Hast du eine Idee? Vielleicht das Umwelt-Bingo, Umwelt-Lotto vom NDR am Sonntag, nee, am Samstagabend. Am Sonntagabend, ich weiß gerade nicht mehr.
Ich weiß nicht, aber der Moderator ist immer so frech, der macht immer so kecke Sprüche.
Ja, und am Samstagabend kommt beim Saarländischen Rundfunk Flohmarkt.
Ah ja.
Haben wir, glaube ich, auch schon erzählt.
Natürlich.
Da wird eine Stunde lang einfach Flohmarktartikel im Studio, die drapiert sind, im Studio abgefilmt und Leute rufen an und können das kaufen, was da steht. Eine Tiffany-Lampe, ein schönes Meißner Porzellan.
Ja, und das ist so richtig in Zeitlupe. Also die Kamera fährt auch so mega langsam, dass du dich fragst, ob der Kameramann irgendwie eingeschlafen ist.
Die Sendung setzt meine neue Langeweile-Strategie par excellence um. Das kann man so sagen. Also die Stunde vergeht, das dauert, das fühlt sich an wie 4 Stunden.
Also da guckst du dann auch mal so einen YouTube-Loop von 10 Stunden am Stück und es kommt dir dann vor wie 14 Tage.
Genau. Oder diese Videos, eigentlich früher Eisenbahnromantik gab es ja, wo dann einfach mit Zügen rumgefahren wird. Gibt es ganz viele Leute, die einfach eine GoPro aufstellen in der LokführerInnen-Kabine. Und da gucke ich mir gerne so Videos an, die ist eigentlich ein Bubble-Update für sich, muss ich mal dann speziell noch vorstellen, die, ich glaube, in Südostasien sauknapp an Märkten im Prinzip durch Häuser durchfahren, das ist ein Thrill. Und wie die Leute alle wissen, jetzt kommt der Zug und eigentlich die Sachen so drapiert sind am Rande der Gleise, das Obst, was sie da verkaufen, die Nahrungsmittel, dass nichts irgendwie kaputt geht.
Aber das ist schon zu nervenaufreibend. Das würde ich dann nicht am Wochenende gucken. Ich würde mich dann wirklich auf diese Trainspotter-Videos, die dann zwischen Aarau und Basel die Kamera aufstellen und einfach am Gleis stehen und warten, dass ein Zug von der SBB vorbeifährt, der total random ist.
Ja, also random finde ich hier an der Stelle ist schon eine Wertung,
Entschuldigung.
Die ich finde, die man so zu unterlassen hat.
Entschuldigung.
Ich habe jetzt diese Woche noch eine aufwühlende Nachricht bekommen.
Oh.
Ich möchte es mal so einleiten. Also Anni hat mir geschrieben und Anni hat eine qualitativ hochwertige Nachricht geschrieben. Sie greift ein Thema auf, was in der letzten Folge besprochen wurde. Hans, der Taxifahrer, der kölsche Taxifahrer, der den saudischen Prinz Khalid im europäischen Raum herumgefahren hat und von Khalid Hotelübernachtungen in Luxushotels bezahlt bekommen hat. Und Khalid wollte immer ins Casino und wollte immer shoppen gehen. du weißt, worum es geht, um Hans.
Ja.
Und Anni hat mir jetzt einen Link geschickt. Sie hat vor der Podcast-Folge, vor der, unserer letzten Podcast-Folge, hat sie einen True-Crime-Podcast gehört. Jetzt wird's heikel. Und Hans, wenn du das hörst, setz dich mal lieber hin.
Er sitzt, glaube ich, eben auch so.
Ja. Es gibt einen Trickbetrüger. Es geht hier um Trickbetrug. Es gab einen Trickbetrüger, der bis in die 2010er Jahre aktiv war. Und zwar eigentlich ursprünglich aus Kolumbien, ist in den USA aufgewachsen. Anthony Chinyak, spreche ich es aus. Ich hoffe, es ist richtig. Und wie hat er sich ausgegeben? Als was? Als saudischer Prinz Khalid.
Nein.
Und seine Masche war zu sagen, ich bin Prinz, ich komme aus der Königsfamilie Saudi-Arabiens und wenn ich hier ein Mercedes auf Pump kaufe, dann bezahlt das mein Vater, der König von Saudi-Arabien, ich bezahle jetzt gar nicht. Und so hat er sich alles erschlichen. Es ging um viel Geld, es ging um Millionen, glaube ich. Und
aber in Europa oder in den USA?
Ich glaube international. Ich glaube, das war ein internationaler
Hans.
Scam. Und
Hans!
Vielleicht müssen wir das Wort hier direkt an Hans richten.
Ich habe Gänsehaut.
Hans, wenn du es hörst, melde dich bei mir, ich schicke dir den Wikipedia-Artikel, mehr kann ich nicht tun für dich, aber wir haben jetzt hier eine heiße Spur, vielleicht kannst du ihn noch auf Kölsch ansprechen, damit es auch sein Name versteht.
Lieber Hans, bitte melde dich, wir sind in einer heißen Spur auf der Fährte. Hans, dir passiert auch nichts, bitte melde dich, es ist völlig unverfänglich, dir wird nichts passieren, vielleicht ist der Khaled nicht der, für den du ihn hältst, aber wir helfen dir. Also, ich hoffe, dass Hans nicht noch eine Hotelrechnung oder so bezahlen musste, die auf die Khaled ihn sitzen hat lassen.
Hotel ist ein gutes Stichwort, aber ich möchte erst nochmal sagen, es ist wirklich kein Joke, ne? Also diesen Trickbetrüger gab's. Und ich hoffe, dass Hans da nicht jetzt irgendwie in eine Misere gekommen ist, aber so wie es ja klang, hat ja Hans eher von ihm profitiert. Ich hoffe, dass die Taxirechnungen bezahlt wurden.
Oh, das hoffe ich jetzt auch, der arme Hans.
Und aufgefallen ist dieser Trickbetrug, also der ist immer mal wieder in den Knast gekommen, was ich auch irgendwie erstaunlich fand und hat dann aber weitergemacht. Und aufgefallen ist der Trickbetrug vom angeblichen saudischen Prinz Khalid, als er den Chef einer Hotelkette in den USA, einen Milliardär, betrügen wollte und irgendwie da Kohle abzwacken. Und der hat ihn zum Geschäftsessen eingeladen. Und der angeblich saudische Prinz Khalid hatte gesagt, er ist Muslim und so, hat ein bisschen von seiner Kultur wohl erzählt. Und dann hat er aber sich ein Schweinekotelett bestellt. Und das ist dem Hotelchef da, also dem Investor aufgefallen, diesem Milliardär. Und da hat er gemerkt, da müssen wir mal Privatdetektiv auf den ansetzen. Und so ist das dann aufgeflogen alles. Und als er dann also das Schweinekotelett bestellt hat, dann hat angeblich, so habe ich jetzt nachgelesen, hat der Hotel-Milliardär-Investor Khalid ganz direkt angesprochen.
Aber warum machen Sie das? Crime doesn't pay.
Ja, also Hans, vielleicht hörst du das. Ich wünsche dir so oder so alles Gute.
Eine Sache vielleicht noch, Hans.
Es ist Los Angeles, es ist Hollywood. Can happen anywhere, anytime.
Ja. Das sollte man immer beherzigen, wo man ist.
Es kann auch in Köln passieren, es kann auch in Rösra passieren.
It can happen anywhere, anytime.
Ja, es kann überall auf der Welt passieren, wir sind alle nicht sicher. Ich hoffe, es geht Hans gut.
Immer die Augen aufhalten, wenn jemand ein Schweinekotelett bestellt, das ist mir sowieso suspekt.
Ja.
Aber Chris, lass uns jetzt hier mal aus der Folge mit was weniger Ernstem rausgehen. Wir sind ja immer noch der Comedy-Podcast, wir müssen ja jetzt hier nicht die Leute warnen vor Khalid, dem falschen Prinzen. Ich habe noch einen Introvert-Tipp dabei und ich möchte der Community natürlich auch noch was mitgeben und deswegen würde ich dich jetzt mal bitten, spiel den Trainer ab, denn das hier, das zieht euch die Schuhe aus.
Herzlich gerne.
Introvert-Tipp.
Jana hat uns geschrieben und es geht um das wichtige, überall präsente Thema Passbilder.
Ja.
Biometrische heißt es ja, glaube ich.
Ja.
Biometrische Passbilder, wichtig. Unsere HörerInnen kennen vielleicht noch die Geschichte, wie wir bei DM in der Wand auf dem Hocker saßen und uns da mit nassen Haaren vom Regen die Blöße geben mussten, mit rotem Kopf uns von einem Mitarbeiter mit Blitzlicht fotografieren zu lassen in der Wand.
Ja, nee, mitten im Raum.
Mitten im Raum.
Es war mitten im Raum und um mich rum die Jugendlichen mit ihren Energy-Drinks haben im Prinzip von mir ein 3D-Hologramm erstellt. So hat sich's angefühlt, von allen Seiten begutachtet werden und ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt. Schrecklich. Und das möchte ich ehrlich gesagt nie mehr so erleben.
Auf jeden Fall hat Jana uns jetzt zu dem Thema geschrieben. Es gab ja schon öfter das Thema Passbilder in eurem Podcast und ich habe nun herausgefunden, dass man Passbilder über eine App selbst erstellen kann. Man setzt sich für gute Belichtung vor ein Fenster, schießt mit der App ein Foto oder lädt ein Foto, auf dem man sich einigermaßen gefällt, in die App und bekommt ein perfekt formatiertes Passbild. Man muss also nicht mit einem ultra peinlichen Passbild herumlaufen, weil man denen die Fotografin nicht vor den Kopf stoßen will, sondern kann so viele Fotos von sich selbst machen, bis etwas Akzeptables dabei ist. Der Hintergrund des Fotos wird automatisch weiß gemacht. Man kann dann in der App ca. 12 Euro zahlen und bekommt die Bilder digital und per Post innerhalb von wenigen Tagen zugeschickt. Das gewählte Bild wird erst vom System und anschließend von einem echten Menschen kontrolliert. Sollten die Bilder beim Amt abgelehnt werden, bekommt man nicht nur den vollen Preis zurück, sondern sogar 200%. Ich habe die App Biometrisches Passbild genutzt. Da gibt es aber verschiedene Angebote. Nie wieder Samstag im vollen DM auf dem Hocker sitzen und keine peinlichen Passbilder mehr. Ich hoffe, dass euch der Tipp gefällt und bedanke mich für euren tollen Podcast, der mir schon viele Lachanfälle beschert hat und in dem ich mich schon so oft wiedergefunden habe. Danke und liebe Grüße, Jana.
Ich möchte hier keine dubiose Tom Cruise, Khalid der saudische Prinz Situation erschaffen. Deswegen direkt Haftungsausschluss. Jeder benutzt diese App auf eigene Gefahr.
Ja, wir können dafür nicht garantieren.
Ich habe es nicht ausprobiert. Ich möchte sagen, genial. Traumhaft.
Es klingt wirklich genial.
Weil Jana hat es genau erfasst. Es ist eine Drucksituation, es ist eine Performance-Situation. Wenn man nicht bei DM ist auch, zum Beispiel, wenn man dann zu einer richtigen Fotografin geht, da ist es natürlich, da will man dann auch gut performen. Und man will dann nicht sagen, oh, können wir noch eins machen? Oh, können wir noch eins machen? Kann ich mal gucken? Oh nein, das, die Haare liegen nicht. Können wir noch mal? Oh,
ja.
Und das will man nicht.
Ja.
Das kann man alles zu Hause machen. Also es klingt traumhaft und es wird überprüft und die Fotos werden einem zugeschickt. Und ich, ja, es klingt so ein bisschen dubios, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen.
Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich finde es okay, wenn Sachen dubios sind, wenn ich davon Nutzen habe. Ich habe schon viele dubiose Dinge in meinem Leben getan, die aber für mich einfach der schnellste und einfachste Weg waren. Und deswegen werde ich auch zu dieser App nicht Nein sagen. Ich werde das Angebot nutzen beim nächsten Mal. Ich bin froh, wenn ich selber die Kontrolle habe über meine Fotos und mich 37.000 Mal fotografieren kann, bis ein Foto dabei ist, auf dem ich mich wohlfühle.
Ja.
Und deswegen werde ich das machen und ich finde den Tipp mega. Vielen Dank, Jana.
Ja, das wäre auch meine Strategie bei dieser App. Ich mache nicht so lang, bis ein Foto gut ist, sondern ich mache es so lang, bis ich keinen Bock mehr habe mehr drauf, weil die Fotos werden eh nicht gut. Das heißt, ich mache wirklich 37.000 Fotos. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr und schicke den Hobel ab. Ich denke, ich habe ja auch so ein bisschen Problem, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwo mit Blitz fotografiert werde. Das ist ein lästiges Thema, muss ich sagen. Also, das zieht mich direkt runter. Ich muss jetzt sagen, die Stimmung komplett im Arsch bei mir.
Jetzt gerade? Weil du daran denkst?
Ja. Gerade komplett kein Bock mehr.
Okay, krass, ich wusste nicht, dass es so ein Wunderpunkt ist bei dir.
Wirklich, ich könnte jetzt aufstehen und einfach einmal gegen die Wand hauen.
Warum hast du denn Tränen in den Augen? Brauchst du ein Taschentuch?
Weil ich setze mich wieder. Also, die Blitzsituation beim Fotografieren. Ne? Manchmal komme ich jetzt in eine Situation, wo es professionelle Fotos gibt, die gemacht werden müssen. Für irgendwelche Sachen. Und mich verfolgt seit der Grundschulklasse, wo bei irgendeinem, Achtung, auch hier, zwielichtige Tom Cruise Prinz Khalid Situation, wo irgendein anderer Grundschullehrer, der so hobbymäßig Fotos macht für einen schmalen Taler, dann uns fotografiert hat und mir dann gesagt hat, jetzt lass doch mal die Augen auf, wenn ich blitze. Obwohl, ich habe ja keine Ahnung von Fotos, aber ich glaube, der Raum war wirklich hell erleuchtet.
Lass mich dich doch einfach mal erblinden jetzt.
Ja, und danach bin ich also wirklich, also diese Drucksituation war kaum auszuhalten und dann ein paar Jahre später, das war das Zeitalter der Digicams, habe ich mir mal die Digicam von meinen Eltern genommen und wollte mich an einem Mittwochnachmittag therapieren. Und zwar saß ich da auf dem Stuhl in meinem Kinderzimmer, habe die Digicam genommen und habe ungelogen 37.000 Fotos von mir gemacht mit Blitz, in der Hoffnung, dass ich dann die Augen nicht zumache. Und ich glaube, seither ist es noch viel schlimmer geworden.
Und seitdem ist die Festplatte von deinen Eltern voll. 14 Terabyte mit deinen Fotos von der Digicam.
Und alle mit geschlossenen Augen.
Ja, jedes aber einzelne. Immer noch überall drauf das Datum und die Uhrzeit.
Ja. Ja, aber vielen Dank für den Tipp, Jana. Also es klingt ja wirklich gut, wenn auch etwas dubios. Aber Julia, für mich ist ja der Hammer sowieso gefallen.
Gut und dubios gehört zusammen.
Ja, und das kann man auch auf dich beziehen. Für mich ist klar, du wanderst nächstes Jahr in Knast. Ich lege mich fest und mal gucken, wie es dann weitergeht im Podcast.
Braucht man da auch biometrische Fotos für den Knast? Sind das dann diese Mugshots? Sind die biometrisch?
Gute Frage. Und ich würde mich interessieren, darf ich die denn mitnehmen? Habe ich das Recht am eigenen Bild, wenn man in den Knast kommt?
Darf ich mir das noch in so einen Schlüsselanhänger und so eine Schneekugel machen?
Ja, oder einfach, also weißt du, manchmal, wenn man jetzt so ein Foto macht, dann gehört das jemandem, ne? Aber gehört das dem Staat Deutschland, wenn man hier in den Knast kommt?
Also wenn du in den Knast kommst, das Foto, das gehört dann Getty Images.
Ja, ist das so?
Wahrscheinlich schon.
Oder
ja.
Kann ich dann sagen, darf ich mir das als Insta-Profilbild machen oder kriege ich da eine Abmahnung vom Anwalt von der JVA?
Keine Ahnung, da musst du mal Terrier fragen, der weiß das bestimmt, wie das mit Knastfotos läuft.
Ja.
Also ich würde sagen, mit diesem Ratschlag an die Community führen wir diese Folge zu ihrem wohlverdienten Ende und wir freuen uns natürlich auf nächste Woche.
Und auf nächstes Jahr möchte ich nochmal eine Sache sagen, wenn du in den Knast gehst, machen wir einen Podcast weiter aus dem Knast raus, das wäre nochmal ein Twist.
Durch dieses Telefon hinter der Scheibe.
Ja, ich habe auch schon mal so einen Knast-Influencer gesehen, also so Leute, die dann irgendwie ein Handy in der ist Kuchentorte, alles. In der Torte eingepackt kriegen und dann haben sie dann Motorola, machen da ein bisschen Storys raus.
Da hat uns übrigens auch jemand geschrieben, wir haben ja letztes Mal über den E-Brief geredet, dass das ja niemand macht, aber tatsächlich machen das Leute, die mit Leuten in der JVA Briefkontakt haben.
Ah, ja.
Das ist ein gängiges Ding,
wenn romantisch.
Man Brieffreundschaften pflegt.
E-Brief ist das Diddle-Freundschaftsbuch für Leute, die sich vielleicht Khalid, Prinz aus Saudi-Arabien nennen.
Okay, das reicht jetzt. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bitte gebt uns eine Bewertung und abonniert uns. Und wir freuen uns auf nächste Woche Dienstag, dann sind wir wieder da. Bis dahin, schöne Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.